Ja, Gewissheit trotz Chaos und nochmal, wir blicken zurück und hinter uns ist ein sehr turbulentes Jahr. Corona endlich zu Ende, ja, das Lockdown ist zu Ende. Wir haben viel über Impfung geredet, 2G, 3G, Ukraine-Krieg, Atomkrieg, wurde viel darüber geredet in den Medien. Es wird viel über Energieknappheit geredet, Inflation, Klimareligion und ein Thema, der uns ständig verfolgt, das LGBTQIA+. Ja. Ja, momentan sind wir schon so weit. Ja, all dies zeigt uns ganz klar, in welcher Zeit wir leben. Und dies sollten wir nicht einfach unter den Tisch wischen, sondern es sind alles Zeichen der Zeit in die Endzeit hinein. Dass wir uns in die Endzeit befinden, oder besser gesagt in der letzten Epoche der Endzeit. Ich glaube, wir dürfen es sagen, weil ein Zeichen der Endzeit haben wir sehr klar vor uns. Und es ist das Volk Israel zurück im Land Israel. Dass Gott seinen Plan wieder aufgenommen hat mit seinem Volk. Letzt sagte mir ein sehr geschätzter Bruder, er sagte, ja, das ganze Thema in Israel, über Israel ist nicht so wichtig. Es ist eine Nebensache. Ging dann nach Hause und ich habe ihm diese Frage gestellt, ja, ist es wirklich eine Nebensache? Ich weiß, ich bin da nicht ganz objektiv, weil ich in Israel aufgewachsen bin, ja. Und trotzdem habe ich mir diese Frage gestellt, ist es wirklich eine Nebensache? Da musste ich erkennen, nein, ist es nicht. Gott sagt, ich werde sie zurückführen. Es wird der Tag kommen, wo sie zurückgeführt werden. Ja, wohin? In dieses Land, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Also wenn es für Gott keine Nebensache ist, wehe uns, wenn es für uns eine Nebensache wird. Wenn wir es einfach unter den Tisch wischen. Aber ja, heute wollen wir nicht über Israel reden, sondern wir wollen ein wenig zurückblicken und ich habe 4 Bibeltexte, die ich gerne mit uns kurz anschauen will. Und anhand von diesen 4 Bibeltexte möchte ich gerne unsere Geschehen heute auslegen. Der erste Text kommt aus 2. Timotheus, Kapitel 3. Ein Text, wo wir auch oft schon gepredigt haben, da in der Zionshalle. Und es ist ja Paulus, der Timotheus schreibt, und er schreibt ihn, wie diese Zeit einmal sein wird, da am Endzeit. Und er sagt Folgendes, 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deine Kraft aber verleugnen sie. Von solcher wende dich ab. Ich möchte jetzt nicht alle 5 Verse durchnehmen, aber es ist interessant, was Paulus da sagt. Er sagt, dass es in Vers 1, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und dieses Wort schlimme Zeit kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament. Und auf eine sehr besondere Art und Weise, weil wir haben ein Ereignis in Matthäus Kapitel 8. In Matthäus 8, Vers 28, da lesen wir über die 2 Besessene, andere berichten über ein Besessener. Matthäus 8, Vers 28. Da lesen wir, und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesene kam, liefen ihm 2 Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräben heraus und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Ja, welches Wort ist das gleiche Wort wie das Wort schlimme Zeiten? Das gleiche Wort in Griechisch ist das Wort sehr gefährlich. Und warum waren diese 2 so gefährlich? Weil sie waren besessen von Dämonen. Und so glaube ich, dass auch diese Zeit hin, die Endzeit hinein, das letzte Epoche der Endzeit, eine Zeit sein wird, wo auch die Dämonen und der Teufel immer mehr an Kraft gewinnen, dass sie von Gott den Erlaubnis bekommen zu handeln. Und so wird diese Zeit auch geprägt werden. Es wird eine dämonische Zeit. Eine Zeit, wo das Böse immer stärker und stärker wird. Und wir werden sehen, in dieser Zeit des Ende, wo ich glaube, dass wir uns heute darin befinden, wir sehr wohl einen sehr wichtigen Auftrag haben. Aber Paulus sagt in Bezug auf diese ganze Liste, die Verse 2 bis 5, in Bezug auf die Art und Weise, wie die Menschen werden, sagt der Timotheus, sagt er uns als Gemeinde, von solcher wende dich ab. Von solcher wende dich ab. In andere Worte können wir sagen, Christen, wir sollen uns nicht den Zeitgeist anpassen. Wir sollen uns nicht prägen lassen von dem Geist dieser Welt. Weil der Geist dieser Welt ist nicht von Gott. Und wir wissen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er kommt wie ein Wolf in Schafpelz. Äußerlich attraktiv. Innerlich hat er nur ein Ziel, zu zerstören. Und da ist dieser Ruf an uns, von solcher wende dich ab. Der zweite Bibeltext sehen wir in Lukas Kapitel 17. Lukas 17, die Verse 26 und 27. Und da lesen wir, wie Jesus sagt, und wie es in den Tagen Noah zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Es wird sein wie in den Tagen Noah. Ja, wie war es damals in den Tagen Noah? Diese Zeit zeichnete sich durch Gleichgültigkeit. Aber welche Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Gott ist tot, es gibt keinen Gott, der Mensch ist Gott. So war die Zeit damals. Trotz klarer Botschaft eines Noahs, ihr müsst euch mal vorstellen, Noah baute eine Arche, wo es kein Wasser gab. Die einen dachten, Noah, bist du überhaupt noch ganz bei Sinnen? Aber er war eine Botschaft von Gottes Gnade. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 7, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah handelte durch Gottes Furcht. Noah reagierte auf Gottes Botschaft mit großer Achtung und Ehrfurcht. Ja, er verurteilte die Welt. Noah erwartete seinen Zeitgenossen vor dem drohenden Gericht Gottes und wird Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. 2. Petrus 2, Vers 5. Noah, er handelt im Glauben und in der Hoffnung. Ja, welche Hoffnung? Dieser bekannte Vers, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und genauso wie Noah, Geschwister, haben auch wir als Gemeinde die Aufgabe, die Welt zu warnen. Gottes Gericht kommt. Christen sollten nicht passiv bleiben, sondern wir haben einen Auftrag gegenüber die draußen sind. Wir kommen noch dazu. Der dritte Bibeltext ist ein sogenannter, ich habe den Titel genommen, falsche Sicherheit. Wir haben gesehen, sie sind ignorant gegenüber Gott. Gott ist tot, es gibt keinen Gott, der Mensch ist Gott. Und jetzt eine falsche Sicherheit. 1. Thessaloniker 5, Vers 3, da lesen wir, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehe einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Eine falsche Sicherheit. Falsche Sicherheit und Friede. Ja, dieses Slogan haben wir oft gehört in den letzten paar Jahren. Wir schaffen es. Gemeinsam können wir es schaffen. Aber Geschwister, ohne Gott. Wir schaffen es. Von Gott kein Rede. Es ist genau diese falsche Sicherheit, wo Paulus sagt, so wird es in der Endzeit sein. Sie werden meinen, sie sind in Sicherheit. Aber Sicherheit gibt es nur durch Christus. Sie erkennen nicht, dass der Grund dafür, dass sie leben und leben können, Gottes Langmut und Versorgung ist. Aber es wird der Tag kommen, an dem die Menschen das erkennen und sich den Tod herbeiwünschen. Die Menschheit wird erkennen, dies und jenes ist über uns gekommen, weil wir Gott ignoriert haben. Offenbarung 6, Vers 15 bis 17 lesen wir. Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Sie werden erkennen, dass dies, was über sie gekommen ist, eine Rede Gottes ist. Weil wir lesen, denn der große Tag seines Zornes ist gekommen. Und wer kann bestehen? Ist eigentlich ein sehr tragischer Vers. Weil sie erkennen, warum es geschieht. Und sie tun kein Buße. Können sie kein Buße tun? Geht es nicht mehr? Ich glaube schon, weil wir lesen ganz klar in der Offenbarung, dass auch in diese Trübsalzeit, der noch kommen wird, Menschen sich bekehren werden. Aber wir sehen nochmal eine falsche Sicherheit. Und dann der letzte Vers, anhand dem wir unsere heutige Zeit anschauen wollen, ist Abfall, also ich habe so genannt Abfall und der Mensch der Sünde. Und da kommen wir zu 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3. 2. Thessaloniker 2, Vers 3, da gibt Paulus ja eine einzelne Antwort, und wie es sein wird dann in dieser letzten Epoche der Endzeit und welche Zeichen sich erfüllen muss, damit dies und jenes überhaupt kommen kann. Und so sagt Paulus da, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Schlussendlich, wenn wir über die Endzeit reden, Geschwister, kommen wir unweigerlich zu diesem Vers und zu einer Person, der Sohn des Verderbens. Der Antichrist, der noch kommen muss. Aber Paulus sagt zwei Punkte in diesem Vers. Das Abfall muss kommen, Apostasia in Griechisch, und der Sohn des Verderben. Das Wort Apostasia, es gibt auch die, die es auslegen, dass es eigentlich die Entrückung ist. Aber meine persönliche Überzeugung, und so legen auch die meisten es aus, heißt dieser Vers wegfallen, weg von etwas fallen. Und die Entrückung ist ja nicht wegfallen, sondern eine Versammlung zu ihm. Und wenn Paulus das sagt, er sagt, zuerst der Abfall kommen. Und dieser Begriff bezeichnet eine militärische, politische oder religiöse Rebellion. Und auch dieses Wort kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 21, Vers 21, wo die Juden Paulus beschuldigen in Bezug auf eine religiöse Rebellion gegen das Judentum. Also ganz klar geht es um eine Rebellion. Und so verstehe ich es, es ist eine bewusste Abtrünnigkeit, die bewusste Abkehr von Christus. Die bewusste Abkehr von jeglicher biblischer Wahrheit und Norm. Biblische Norm. Diese biblische Norm hat Gott in den Menschen hineingesetzt. Wir kommen noch nachher dazu. Über diese Zeit des Ende, lass uns ganz kurz lesen, Matthäus 24. Matthäus 24, ab Vers 9. Matthäus 24, lese noch Vers 8 dazu. Dies aber ist der Anfang der Wehe. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in viele erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Also diese Verse zeigen uns ganz klar auch dies, was Paulus sagt, wie die Zeit der Ende sein wird und wie es in der Ende dieser Zeit sein wird, wo man verhasst wird, wenn man an Christus Jesus glaubt. Aber dieses Ende kommt wann? Dieses Ende kommt, nochmal Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Ich möchte ein anderes Ende uns kurz zeigen. In Römer Kapitel 11. In Römer Kapitel 11 lesen wir Folgendes. Und da geht es um Israel. In Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Die Frage an uns, wir haben gelesen, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Zu allen Heidenvölkern. Gott hat seinen Plan mit Israel wieder aufgenommen. Sind wir am Ende angelangt? Wenn ich dies so sage, ich möchte eins uns ganz klar machen, Geschwister. Es kann genau morgen sein, dass der Herr kommt und uns zu sich holt. Es kann aber auch noch ein Jahr dauern. Ja, es kann auch noch länger dauern. Kann es noch 10 Jahre dauern, Geschwister? Was meint ihr? 50 Jahre? Nein, kein Fall. In keinem Fall. Und trotzdem kann es auch noch 100 Jahre dauern. Okay? Wir müssen eins vor Augen haben. Wir müssen uns an Gottes Befehle halten. Und wir erkennen die Zeichen der Zeit. Und trotzdem erkennen wir nicht weder Tag noch Stunde, wenn es geschehen sollte. Und deshalb gilt eins für uns. Bereitschaft. Bereitschaft, Bereitschaft. Sind wir heute bereit? Geschwister, ganz ehrlich, Es ist nicht nur die Entrückung, was wir erwarten. Aber wenn der Herr verzieht zu kommen und der Herr heute dich holt durch den leiblichen Tod, dann gilt nur eins. Bist du ein Kind Gottes? Und was hast du gelebt zur Ehre Gottes? Und deshalb, unser ganzes Streben ist genau dieser Tag hin, auf dem er wiederkommt, aber besser gesagt, auf dem Tag, wo wir ihn erblicken werden. Und dieser Tag kommt. Zurück zu unserem Vers, 2. Thessaloniker. Wir sehen, das erste ist das sogenannte Abfall. Wir werden noch nachher darüber reden. Wir werden sehen, tatsächlich, unsere Gesellschaft hat sich total getrennt von jeglichem biblischen Maßstab. Aber in dieser Zeit, wo der Mensch Friede und Sicherheit sucht, wo der Mensch deklariert, es gibt kein Gott, Gott ist tot. In der Zeit, wo dieser Abfall immer größer und größer wird, wird der Mensch der Sünde sich offenbaren. Der Mensch der Sünde, er wird auch genannt der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zukünftige Fürst, Daniel 9, Vers 26, das kleine Horn, Daniel 7, Vers 8, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, oder auch genannt der Antichrist. Ja, was wissen wir über ihn? Im gleichen Kapitel, Vers 4, lesen wir, Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Er wird ein Ebenbild genau gleich wie der Teufel sein. Er wird seine ganze Macht vom Teufel bekommen. Und er wird sich den Menschen als einen Retter präsentieren. Als ein Gott selbst. Und die Menschen werden ihn annehmen. Und über ihn lesen wir Vers 8 und 9 und 10. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit. So einer wird er sein. Der Teufel in Person. Ein Wolf im Schafpelz. In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir über ihn als Person, das Tier aus dem Meer, Vers 1 bis 10. Aber da lesen wir auch über ein gesamtes System, der kommen wird, dann, wenn er sich offenbaren wird. Und ich glaube, dieses System ist für uns wichtig zu verstehen. Offenbarung 13, lasst uns einzelne Verse lesen. Vers 16 und 17, Offenbarung 13. Da lesen wir Vers 16 und 17. Und da geht es ja um das zweite Tier aus der Erde, der ja mit der Antichrist wirken wird. Und was wird er bewirken? Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es wird ein System sein, wo die gesamte Menschheit eigentlich kontrolliert wird. Und vielleicht lange Zeit dachten wir, wie ist dies überhaupt möglich? Ich glaube, die letzten Jahre haben uns gezeigt, ja, es ist durch Technologie sehr gut möglich. Wir kommen noch gleich dazu. Aber jetzt, wenn wir über den Antichrist reden, da wollen wir uns trotzdem diese Frage stellen, sollten wir uns mit dem Antichrist beschäftigen? Ist er überhaupt wichtig? Wir müssen sehen, wir sollten uns nicht nur mit dem Antichrist beschäftigen, weil er in der Bibel erwähnt oder aus reiner Neugier, sondern weil er uns Einsicht in das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon am Wirken ist, so wie wir es in 2. Thessaloniker 2, Vers 7 lesen. Wir haben einen Einblick in der Struktur des Bösen, die Zukunft in der Person des Antichrist ganz deutlich zutage tritt. Sollte unser Augenmerk gelten, damit wir dem Bösen in der Gegenwart erfolgreich widerstehen und einordnen können. Also heute und jetzt, damit wir es einordnen können. Diese verführerische Mächte, die einmal sich ihm und durch der Antichrist offenbaren werden. Jetzt haben wir diese vier Texte vor Augen. Diese vier Texte, wo wir jetzt gelesen haben, kurz angeschaut haben. Und wir möchten jetzt ganz kurz einen Blick zurückwerfen auf das Jahr 2022. Ja, wir haben das, Gott sei Dank, ist das ganze Corona, so wie es aussieht, hinter uns. Wir haben das 2G erlebt, 3G. Es war für die eine ein Freipass und für die andere war es ein diskriminierender Pass. Dieses System hat uns gezeigt, wie schnell wir tatsächlich kontrolliert werden können. Ich möchte ganz klar aber da über den Kanzel sagen, Geschwister, dies war noch lang nicht diesem Mal des Tieres. Das sollte uns ganz klar vor Augen sein. Weil wir lesen, dass die diese Zeichen genommen haben, verloren sind. Also das sollte uns einfach klar sein. Ich möchte allgemein uns ermutigen, ein wenig aufpassen, was wir so lesen. Ja, es gibt vieles im Internet und das größte Problem im Internet heute, wir prüfen nicht mehr. Quelleangabe und nochmal Quelleangabe. Von wo hast du diese Information, wo du hast? Und von da, wo du es hast, stimmt es wirklich, was da steht? Ich habe mich selber ertappt und ich ertappe mich immer wieder. Ich habe einen genialen Artikel gefunden für die heutige Predigt. Ich dachte, boah, das passt ja. Genau das habe ich gesucht. Das hat eine gute Person geschrieben. Keine Quelleangabe. Da habe ich noch mehr recherchiert. Und siehe da, alles, was der geschrieben hat, war einfach vom Kontext herausgeschrieben. Einfach falsch. Also, lass uns sehr aufpassen, wie wir mit dies umgehen, was wir so im Internet lesen und auch wie der Art und Weise, wie wir mit dem Wort Gottes diesbezüglich umgehen sollten. Ja, wir haben das Corona hinter uns, aber wir haben gesehen, dass tatsächlich, und das wird der Antichrist genauso machen, mit Angst und Freiheitberaubung kann man vieles erreichen. Es wird viel geredet in den letzten Jahren über das sogenannte Great Reset. Lange Zeit wurde ein bisschen geredet, das ist nur Verschwörung. Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, das ist offiziell. Und das kommt aus dieser Ecke des WEFs. Und wir müssen sehen, dass diese Great Reset in sich viele antichristliche Gedanken hat. Sehr viele. Es ist eigentlich ein Gedanke, es gibt keinen Gott. Es ist ein Gedanke hin zu einer politischen Weltregierung. Ich möchte ein Zitat euch vorlesen von einem sehr dominanten Berater, der sehr viel Einfluss hat dort in dem WEF. Es ist ein Israeli. Und er sagt Folgendes. Wir haben heute eine globale Ökologie, eine globale Ökonomie und eine globale Wissenschaft. Aber wir sind noch immer in nationaler Politik gefangen. Diese Diskrepanz verhindert, dass das politische System unsere Hauptprobleme wirksamer angeht. Für eine effektive Politik müssen wir entweder Ökologie, Ökonomie und den wissenschaftlichen Fortschritt entglobalisieren oder wir müssen unsere Politik globalisieren. Da es schlicht unmöglich ist, die Ökologie und den wissenschaftlichen Fortschritt zu entglobalisieren und da die Kosten einer entglobalisierten Ökonomie nicht zu stemmen wären, bleibt als einzige wirksame Lösung eine Globalisierung der Politik. Ein Weltregierung. Ob das kommt, das wird sich der Zeit zeigen. Aber diese Rede darüber ist immer stärker und stärker. Und damit man sowas erreichen kann, braucht es ein gewisses Chaos. Und was wir jetzt erleben in unserer Gesellschaft heute, Inflation, Zerstörung in gewisser Hinsicht der Mittelschicht. Das kann zu viel Verzweiflung führen, Arbeitslosigkeit und so weiter. Man redet viel über Energieknappheit. Interessant, das war lange Zeit gar keine Rede darüber. Man schaltet die Atomreaktoren ab und dann sagt man, wir haben keine Energie. Wisst ihr, wenn in der Privatwirtschaft man so handeln würde, hätte man diese Mitarbeiter schon lange entlassen, alle. Aber die Politiker, die verantwortlich sind für ein Land, haben gar kein Problem zu sagen, es tut uns leid, liebe Bevölkerung, wir haben keine, nicht genug Energie. Und ja, ich weiß, wer schuld daran ist, alles ist natürlich Putin schuld, ja. Aber wir reden über Energieknappheit und wir wollen alle E-Autos fahren. Das irgendwie klappt das nicht. Merkt man nicht, um was geht es da eigentlich? Man fragt sich tatsächlich, ist es alles nur künstlich? Ich weiß es nicht, Geschwister, ich weiß es nicht. Aber momentan, ja, die Beleuchtung haben immer noch funktioniert. Ja? Auch diese 1300 Birnen, ja. Okay, funktionieren alle noch. Aber was will man damit erreichen? Ein anderer Gedanke, der immer sehr stark wird, ist das bargeldlose Gesellschaft. Das sogenannte digitales Geld, digitaler Pass. Jetzt an sich, ich habe gerade mit einem Bruder darüber geredet, eigentlich wäre das schon gut. Da kann man alles besser kontrollieren, da kann man auch die Verbrechen besser kontrollieren. Das stimmt nur in der Theorie. Wenn dieses System aber missbraucht wird zu totaler Kontrolle, dann hat der Person, der einzelne Bürger verloren. Weil eins, was wir heute in der Gesellschaft nicht mehr haben, ist Meinungsfreiheit. Solange man so denkt, wie es der Mainstream verlangt, ist ja alles gut. Dann hat man eigentlich gar kein Problem. Und wir werden sehen, ja, wir Christen denken nicht so wie der Mainstream. Es geht nicht nur um Politik, es geht vor allem um einen Punkt. Diese frohe Botschaft, das ist Wahrheit vom Wort Gottes. Und die ist nicht Mainstream-kompatibel. Nein, ist sie nicht. Aber diese Meinungsfreiheit, nochmal, solange man so denkt, wie es dem Mainstream verlangt, ist alles gut. Aber wir sehen heute, wie schnell man in eine Meinungsdiktatur hineinkommt. Das hat mit ganz verschiedenen Facetten zu tun. Das merken viele Jugendliche heute in der Schule und in der Unis. Wenn sie eine andere Meinung haben, was der Mainstream denkt, wehe denen. Heute kommt ziemlich schnell diesbezüglich in diese postfaktische Zeit, dann wird man schnell beschuldigt als Querdenker. Wisst ihr, früher war Querdenken etwas ganz Positives. Albert Einstein war ein Querdenker. Darum hat er auch diese wissenschaftlichen Erfolge gehabt. Oder Erkenntnisse. Er konnte außerhalb dieser eine Box denken. Aber heute wurde es teilweise mit Recht und Unrecht zu einem sehr negativen Ausdruck. Oder Kompliment, ja. Aber es gibt noch etwas und ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen. Heute, wenn jemand anders denkt, als der Mainstream es verlangt, da kommt der sogenannte Nazi-Keule. Ja? Die Nazi-Keule ist ein Vergleich mit der Nazi-Diktatur. Diese soll den Gegner schockieren und zum Schweigen bringen. Es soll den Gegner deformieren und ihn in einem schlechten Licht darstellen. Und das will ja keiner. Aber auf dem Moment, wo du so beschuldigt wurdest, viele möchten dann lieber gar nichts sagen. Aber Geschwister, diese Nazi-Keule benutzen auch wir Christen oft. Es tut mir leid, wenn ich das auch sagen muss. Was meine ich damit? Wenn jemand nicht gleich denkt, wie ich denke, theologisch, wie wird er beschuldigt? Als ihr Lehrer. Da müssen wir ganz gut aufpassen, Geschwister. Wir kommen ziemlich schnell mit diesem Ausdruck, der ist ein Irrlehrer. Wisst ihr, ein Irrlehrer ist einer, der wegführt von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist eine ganz schlimme Beschuldigung. Das ist eine, wo wir wahrscheinlich im Himmel nicht sehen werden. Also da müssen wir auch sehr aufpassen, weil wenn jemand so beschuldigt wird, erstens ist es extrem verletzend. Und Auf einmal hat man Angst, überhaupt noch offen zu reden. Ja, es gibt Themen, da muss man schon sehr, sehr klar sein. Es geht um biblische Wahrheit, es geht um Gottes Wort. Aber sehen wir immer alles gleich, Geschwister? Nein. Lass uns sehr aufpassen, wie wir unsere Brüder und Schwestern, die manchmal etwas anders denken, begegnen. Ich glaube, wir sind da ungefähr 600 Personen. Da geht es ungefähr mit gewissen Themen wahrscheinlich auch. Ja, 600 Meinungen würde ich jetzt nicht sagen, ja. Aber sehr unterschiedliche Meinungen. Und da ist es, der Kunst ist ja, was ist wichtig und fundamental wichtig? Da, Gottes Wort. Und was ist sekundär? Und wo dürfen wir auch manchmal unterschiedliche Meinungen haben? Nochmal, seid sehr vorsichtig mit dieser sogenannten Irrlehrerkeule, okay? Aber zurück zu unserer Gesellschaft. Und so werden wir schlussendlich auch beschuldigt. Diese Nazi-Keule ist was ganz Schlimmes. Weil dieses Nazi-Regime war das schlimmste Regime, wo die Menschheit in den letzten Jahrhunderten kannte. Ein mörderisches System. Man sollte diesen Ausdruck nicht einfach so benutzen. Gegenüber seinen Mitbürgern, gegen anders denkende Menschen. Jetzt kommen wir zu einem Gedanke, der uns wahrscheinlich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. Und das ist sogenannt das Gut und Böse. Wir haben die Tendenz bei uns im Westen, alles was westlich ist, ist gut, alles was östlich ist, ist böse. Ja? Zurück zum Kalten Krieg. Aber wisst ihr, Geschwister, dieser Krieg, wo wir in Europa erleben momentan, wir sollten es nicht auf der leichten Schulter nehmen. Wir leben da in der Schweiz in einer ziemlich schönen Ruhe. Heute 18 Grad, wunderbares Wetter, die Sonne scheint. Ja, schon, dieses Wetter ist schon ein bisschen anders als sonst im Winter. Aber es kann ziemlich schnell zu einer sehr kalten Zeit kommen. Nicht vom Wetter her, sondern, Geschwister, dieser Krieg kann zu einem Flächenbrand führen. Es kann zu einem europaweiten Krieg kommen. Und wir wissen, Jesus sagt es, es werden Kriege kommen. Es werden Seuchen kommen. Aber ich glaube, wir als Christen müssen da sehr, sehr weise sein. Mir dunkt, dass wenn jemand gegen den Krieg ist heute, wird er ziemlich schnell abgestempelt als ein Putin-Versteher. Wenn jemand für den Krieg ist, wird er als Friedensstifter gesehen. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Es ist so eine Absurdität. Man redet im Westen nicht über Frieden. Man redet über diesen Krieg und Waffenlieferungen, die ständig geliefert werden, mit Recht oder Unrecht. Ich weiß es nicht. Man muss doch etwas machen, damit die Leute wieder zusammenkommen, miteinander reden und eine Lösung finden. Man hat wie Gefühl, man will diesen Frieden gar nicht. Dieser Krieg soll weitergehen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Der, wo von dem Krieg am meisten profitiert, ist oft eher das Böse. Jeder soll sich da selber ausrechnen, wer es sein kann. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Christen die Grausamkeit des Kriegs vergessen haben. Wenn die Bibel sagt, selig sind die Friede stiften. Friedestifter sollten wir Christen sein. Aber wir haben diese Grausamkeit des Krieges vergessen, wie auf beide Seiten des Frontes junge Männer und Frauen, jung und alt, sterben. Wie die zu Hause bangen, ist mein Sohn, mein Ehemann, lebt er noch? Ganze Familie war auseinandergerissen. Da ist so viel Elend da. Problem ist, für uns ist Krieg Hollywood. Aber es ist kein Hollywood. Es ist ein großes Elend, der über diese ganze Region kommt. Ja, dieser Krieg aus der russischen Seite ist ein nicht legaler Krieg. Aber dort hat der Krieg nicht angefangen. Selig sind die Frieden stiften. Wenn wir In der Kalten Krieg hat man über Atomkrieg geredet. Geschwister, hat die Weste wirklich gefühlt, dass Russland einfach so zurückzieht und tschüss, ja okay, wir haben einen Fehler gemacht? Das werden sie nicht. Zu was kann es uns führen? Aber wir merken, mit Vernunft hat das nichts mehr zu tun. Der Mensch ist verblendet. Der Mensch ist böse. Von ganz links bis ganz rechts. Es ist nichts Gutes in den Menschen, so sagt uns das Wort Gottes. Und so sind auch diese ganze Geschehen in dieser Zeit. Ein anderes Thema, der uns sehr stark beschäftigt, das, ich glaube, es ist schon eine Religion geworden, und das ist die sogenannte Klimasache. Und auch da, Geschwister, wehe dem, der da nur ein wenig anders denkt oder mit einer anderen Statistik kommt, da wird ziemlich schnell auch diese Nazi-Keule als Verschwörer und so weiter genannt. Es wird alles anhand der Klima heute ausgelegt. Und wir vergessen, was das Wort Gottes uns sagt. Jeremia 5, Vers 23 bis 24 lesen wir. Jeremia 5, 23, das ist ja in Bezug auf Israel. Aber das sagt Jeremia Folgendes. Aber dieses Volk hat ein halsstarriges, aufführerisches Herz. Sie haben sich abgewandt und sind davongelaufen. Und sie haben in ihrem Herzen nicht gedacht, wir wollen doch den Herrn, unser Gott, fürchten, der den Regen gibt, Früh- und Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Es ist Gott, der schlussendlich auch dies in seine Hand hat. Ja, der ganze Klima, schlussendlich, hat Gottes in seinem Hand. Aber auch da wird der Mensch zu Gott. Wir bestimmen, wir sind schuld. Es kann gut sein, dass der Mensch auf vieles schuld ist. Ja, er ist ja Sünder. Und unser Ruf sollte sein, kehrt zurück zu Gott. Tut Buße vor Gott. Aber dieser Klimawahn hat jeder Bereich unser Leben schon erreicht. Wir haben ganz liebe Leute in unserer Nachbarschaft und wisst ihr, sie haben jedes Jahr wunderbar ihre Garten geschmückt für den Kinder. Weihnachtsgeschmuck. Das war ein Lichtfest, so wunderbar. Aber diese Klimareligion brachte dazu, dass dieses Jahr kein einziges Licht brannte. Kein einziges Licht. Eine andere Ersatzreligion wie die Klimareligion ist, ist auch Gesundheit, Mensch. Der Mensch darf nicht sterben. Ja, ich weiß, über Sterben reden wir nicht gern. Und wir beten ja auch für unsere Kranken. Aber wir müssen trotzdem eins erkennen, und so sagt uns das Wort Gottes, Psalm 39, Vers 5 bis 8. Psalm 39, Vers 5 bis 8. Ja, das ist nicht der Vers. Das war eine Führung, dass der Herr mir geführt hat, diesen Vers zu öffnen, weil bei mir steht was anderes auf dem Manuskript, es tut mir leid, aber ich lese es trotzdem. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was denn Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Meine Hoffnung gilt dir allein. Unser Leben ist vergänglich. Es ist vergänglich. Ja, wir sehen all diese Punkte und wir sehen, wo unsere Gesellschaft hineinkommt. Und wir haben einen Punkt angesprochen, das war der sogenannte Abfall. Und ich glaube persönlich, dass dieser Abfall, wo in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 3 beschrieben wird, tatsächlich ein globaler Abfall ist in Bezug auf, es gibt kein Gott. Der Schöpfung oder Schöpfer verworfen zugunsten der Evolution. Der Schöpfungsbericht ist heute ausradiert. Gottes Bericht zunichtig gemacht. Der Mensch ist nicht klüger, sondern dummer geworden. Weil wenn man Gott wegdenkt, wir klinken Gott aus der Gesellschaft. Wir Menschen brauchen ihn nicht mehr. Gott ist tot. Und Psalm 14, Vers 1 sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. So kommen wir zum noch ein letzter Punkt. Die sogenannte Entwicklung in der westlichen Welt. Wir haben schon oft darüber geredet und es schockiert mich trotzdem jedes Mal von Neuem, wohin diese Entwicklung geht. Ich glaube, ihr wisst, um was es geht, das LGBTQIA+. Ja, so steht es. Wie viele Buchstaben noch dazukommen, ich weiß es nicht. Aber was ist es da? Diese sogenannte Ehe für alle? Es ist Missachtung von Gottes Gebot und Schöpfungsordnung. Und wir müssen eins sehen. Es wird oft gesagt, kann Liebe Sünde sein? Ja, weltliche Liebe ist meistens Sünde. Sie ist egoistisch immer. Und Gott hat sich nicht geändert. Gott ist der gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott der Alte Testament ist auch Gott des Neuen Testaments. Er ist der gleiche. Von Anfang an offenbart sich Gott und er sagt, Mensch, wo bist du? Gott offenbart sich als der gnädige Gott, als der suchende Gott. Mensch, bekehre dich, erkenne, in welchem Zustand du vor mich stehst. Erkenne, wie sehr ich dich geliebt habe, damit du nicht in diesem Zustand bleibst. Und der Mensch sagt trotzdem nein. Diese ganze LGBTQ-Bewegung ist eine ganz klare Missachtung von Gottes Gebot und Schöpfungsordnung. Mit diesem einen Argument kann Liebe Sünde sein. Und Geschwister, nochmal, wir blicken oft auf andere Länder im Osten und wir denken, oh, wie böse ist es da, wie diskriminierend ist es dort. Und wir sehen nichts, was in unserer eigenen Land passiert, wohin unsere Gesellschaft in diese Gotttrennung hingeht. Es ist getrennt von Gott und Gott sagt, nein, ich habe mich von ihnen getrennt. Ich habe sie dahin gegeben. Und so sieht unsere westliche Gesellschaft aus. Römer 1, Vers 26 bis 28 lesen wir. Römer 1, 26 bis 28. Wo wir lesen, darum hat Gott sie auch dahin gegeben. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Und gleiche wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigen, hat Gott auch sie dahin gegeben in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Dieser Text ist so klar. Und dieser Text soll uns als ganze klare Warnzeichen sein, zu erkennen. Gott hat sie dahin gegeben. Warum? Nochmal Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht die Anerkennung würdigten. Ja, welche Anerkennung? Jeder Mensch weiß, es gibt Gott. Gott hat es in uns Menschen hineingesetzt. Aber der Mensch entfernt sich von Gott. Er entfernt den göttlichen Maßstab. Er entfernt den Schöpfungsbericht, er will nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun haben. Und dann der Resultat, Gott hat sie dahin gegeben. Und was sagt er? Was ist der Resultat? In unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Wir haben dort unter WM hinter uns. Über diese WM wurde viel diskutiert. In unseren Medien wurden die arabisch denkende Gesellschaft in ein sehr schlechte Licht dargestellt. Die deutsche Nationalmannschaft und diese ganze Diskussion über die Kapitänsbinde haben Sie vielleicht mitbekommen. Es soll ein Zeichen gegen Diskriminierung sein. Aber es ist kein Zeichen gegen Diskriminierung. Es ist ein anderes Zeichen, Geschwister. Es ist ein Zeichen der Rebellion gegen Gott. Ein Beweis, Gott hat sie dahin gegeben. Ja, und weiter sind sie auch nicht gekommen, ja. Aber Gott hat sie dahin gegeben. Und wisst ihr, es ist schon schockierend, weil es gibt so viel Diskriminierung in dieser Welt. Wirklich schlimme Diskriminierung. Die größte Gruppe, die heute verfolgt wird, sind die Christen. Habt ihr jemals unsere Politiker gehört, diesbezüglich mal ein Wort darüber zu sagen? Nix. Es interessiert sie gar nichts. Nicht, weil sie vom Teufel, von dieser teuflischen Gedanke, ja, Gott hat sie dahin gegeben. Sie sind tatsächlich verführt. Gott hat sie dahin gegeben. Man ist heute nicht in der Lage, die Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Das ist auch so eine Not in unserer Gesellschaft heute. Aber man findet die Zeit, um die Warnhinweise auf nicht mehr verfügbare Medikamentenpackungen zu gendern. Man fragt sich, ist das eure Sorge? Sorgt für das Volk, was sie wirklich brauchen. Es wird eine Generation von verwirrter Kinder aufwachsen, die nicht mehr wissen, was sie sind. Sie hören, du bist nicht das, was du meinst, was du bist. Und auf einmal kommen Kinder in so ganz absurde Gedanken. Es war ein Vater, der genau mit sowas konfrontiert wurde. Dieser Bericht gelesen. Eine Teenagerin erzählt ihren Eltern, sie sei trans. Ihr Vater sagt ihr, er sei auch trans und beginnt sich als Frau zu kleiden. Begleitet von Protesten und Fake-Vorwürfen seiner Tochter. Er bringt sie so verkleidet zu Schulen. Sie schämt sich maßlos und verlangt von ihr, die richtigen Pronomen zu benutzen. Am nächsten Morgen lässt seine Tochter von der Trans-Sache ab und bittet ihn, damit aufzuhören. Am Ende wirft er die Frage auf, ist Transsein oder diese ganze LGBT bloß eine heutige Version der Gothic-Gedanke der 90er? Definitiv nicht cool, wenn es deine Eltern tun. Das Beispiel zeigt, es bis auf seltene Ausnahmen handelt es sich nicht um ein biologisches Phänomen, sondern um die Folge von Indoktrination. Und so ist es. Die Kinder werden im Kindergartenalter indoktriniert. Gott hat sie dahin gegeben. Wenn man heute nicht mehr definieren kann, Mann und Frau. Also man hört Debatte, das lohnt sich ein wenig zu, es nachzugehen. Es gibt einen bekannten Film, What is a Woman? Und da wird genau diese Frage angegangen. Und sie zeigt, in welcher Absurdität der westlich denkende Mensch gekommen ist. Dass man nicht mehr definieren kann, wer Frau und wer Mann ist. Und was ich jetzt sage, ist vielleicht erschreckend. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn bald auch eine gewisse Art der Pädophilie normalisiert wird. Nach dem Motto, kann Liebe Sünde sein? Wir müssen sehen, dass das, was wir heute erleben, war vor 15 Jahren, 20 Jahren total tabu. Und was heute tabu ist, wird in Zukunft normalisiert. Geschwister, wo geht es hin? Noch der letzte Punkt in Bezug auf die Weltzeit. Man kämpft für die Menschenrechte und man merkt nicht, wie sehr man der größte Genozid ständig am Ausüben ist. Und das ist Abtreibung. Der größte Genozid aller Zeiten. Mit unseren Steuern bezahlt. Ja, die Gemeinde. Die Gemeinde, was heißt das jetzt für uns? Wenn wir all diese Punkte mal sehen. Was heißt das ganz praktisch für uns? Ich glaube, das Wichtigste für uns ist das Wort Gottes. Ich möchte ganz kurz einen Bericht lesen aus vom Open Doors vom Jahr 2021. In China wird der Zugang zur Bibel zunehmend kontrolliert. Die neue Zielscheibe des Regimes sind die Audiobibeln. Wer solche verkauft, riskiert mehrere Jahre Gefängnis. Macht das Wort Gottes der chinesischen Regierung Angst? 2018 verbot sie den Online-Verkauf von Bibeln. Seitdem dürfen nur noch staatliche anerkannte Kirchen in ihre Bücherläden Bibeln verkaufen. Aber mehrere christliche Geschäftsleute haben angefangen, Audio-Bibel-Player im Internet anzubieten. Einer von ihnen ist Lai Jingqing. Danke, ja. Sein Geschäft florierte und er verkaufte 10.000 dieser Geräte, die in den Hausgemeinden sehr beliebt sind. Damit zog er den Zorn der Behörden auf sich. Am vergangenen 7. Dezember erschien Lai Jing vor Gericht in Shenzhen nahe Hongkong. Ihm wurde vorgeworfen, den Zugang zur Bibel außerhalb der vom Staat kontrollierten kirchlichen Vertriebskanal angeboten zu haben. Was war das Ziel? Wer was verkauft und wer was glaubt? Es ist nicht die Bibel selbst, wo ihnen Angst macht, sondern die Art und Weise, wie es verstanden wird, wie es ausgelegt wird, wie es interpretiert wird. Und Geschwister, ich glaube, dieses kommt auf uns auch zu. Die Bibel als Gefahr. Die Bibel, es gibt zwei Optionen für uns diesbezüglich. Die Bibel wird der Interpretation der 21. Jahrhundert angepasst, was leider in viele Gemeinden und christliche Strömungen schon lang der Fall ist. Ich habe jetzt einen Podcast gehört, die Botschaft war eigentlich war gar nicht so schlecht. Aber da wurde ständig alles gegendert. Oder, es gibt eine zweite Option für uns. Wir nehmen es so, wie es steht und tragen die Konsequenzen. Wir glauben es, wir verkündigen es, weil die Bibel behauptet über sich selbst. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. So ist das Wort Gottes. Wir lesen dazu noch 2. Korinther. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und diese Waffen, Epheser Kapitel 6, ist das Wort Gottes. Lass uns am Wort Gottes festhalten. Geschwister, wir brauchen das Wort mehr als je zuvor. Unverändert. Wir müssen uns den Maßstab Gottes ständig vor Auge haben und diesem Maßstab sich bewusst auch unterordnen. Weil nur dies wird uns beschützen und bewahren in einer Zeit, wo vieles sich ständig am Ändern ist. Ich glaube nicht, dass es wieder besser wird, aber wer weiß, ja. Wir müssen sehen, dass zur Zeit Jesus war diese Botschaft auch nicht attraktiv. In Johannes 6, Vers 66 bis 69 lesen wir, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewiges Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Nochmal, Herr, zu wem sollen wir gehen? Es gibt nur eine rettende Botschaft. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Zu wem sollen wir gehen? Diese zwei Optionen, ja. Sich dem Wort Gottes, der Welt anpassen oder einfach Christus sich unterordnen, so wie er sich im Wort offenbart. Zu wem sollen wir gehen? Gott hat uns in die Welt hineingesetzt, als Licht und Salz. Und wir sollten nicht, Geschwister, wir sollten nicht ein passiver Teil der Gesellschaft sein. Wir sollten aktiv diesen Auftrag erfüllen, wo Gott uns gegeben hat. Und unter anderem geht hin in alle Welt. Weil dies ist die rettende Botschaft. In Offenbarung Kapitel 14, Offenbarung 14, Vers 6 und 7, da lesen wir über einen Engel, der sich in diese dunkle Endzeit sich offenbaren wird. Und er wird etwas proklamieren. Vers 6 und 7. Und ich sah einem anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jede Nation und jeden Volksstamm und jede Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Betet dem einzigen wahren Gott an. Und diese Botschaft gilt ja auch uns, dieses ewige Evangelium. Vor Grundlegung der Welt hat Gott es festgelegt. Das Heil durch Jesus Christus. Und das liegt an uns, Geschwister, diese Botschaft zu leben, zu verkündigen, zu missionieren außerhalb, die draußen, sie brauchen es. Durch unser Leben sollen sie es sehen. Und durch unsere Worte sollen sie es hören. Durch ein aktives Gemeindeleben. Ja, Geschwister, wir brauchen aktive, lebendige Gemeinde wie noch nie zuvor. Wir alle gehören, die wir Kinder Gottes sind, in der Gemeinde hinein. Die Gemeinde offenbart Christus auf Erde. Darum werden wir genannt Leib Christi. Und wir brauchen lebendige Gemeinden, aktive Gemeinden, wo das Glaube gelebt wird, wo wir uns aufdanken können. Dieser Ort Gemeinde, da wo wir uns versammeln, nicht der Versammlungsort, sondern die Geschwister, die kommen, die sich dann angehörig an eine Gemeinde fühlen, die sollen wissen, es ist keine Nebensache. Es soll die höchste Priorität in unserem Leben haben. Die Gemeinde ist nicht nur am Sonntag. Gemeinde muss ständig gelebt werden. Sie wird genannt Leib Christi. So offenbart sich Gott eine verlorene Welt durch uns. Und seine Verheißungen, Geschwister, die gelten uns. In Jesaja 45, Vers 21 lesen wir, verkündet, bringt es vor, ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vorzeitens verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang her angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mich gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Geschwister, es gibt keine andere rettende Botschaft. Merken wir die Dringlichkeit dieser Botschaft? Jesus Christus? Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es sein eingeborener Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Geschwister, unsere Welt endet sich. Ich möchte da noch mit drei Abschnitten schließen. Johannes 15, da lesen wir, wo Jesus die Jünger sagt, Vers 18 bis 19, wenn ihr auch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Das ist diese Tatsache. Wenn wir attraktiv sein wollen für die Welt, dann machen wir etwas falsch. Wohin sonst wollen wir gehen? Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 30 und 31, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Ja, auch bei die, wo ganz wenig haben, und auch bei die, wo ganz viel haben. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Jesus zeigt, Geschwister, die ich liebe, meine Kinder, ich weiß alles. Nichts ist verborgen. Darum fürchtet euch nicht. Egal was kommt, fürchtet euch nicht. Eine enge Verbindung mit ihm. Und Paulus, der wahrscheinlich mehr als viele, viele andere gelitten hat in seiner Zeit, er sagt in Römer Kapitel 8, und diese Versen lesen wir oft, aber die sind so wunderbar und die dürfen wir, die sollten wir ständig vor Auge haben. Ja, auch in Zeiten, die schwerer werden. Wenn unsere Welt sich ändern wird, dürfen wir dies vor Auge haben. Indem wir aber Vater rufen, haben wir diese Sicherheit, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in ihm, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheinen vermag, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Geschwister, egal was kommt, er liebt uns. Er hat alles unter Kontrolle. Ja, jeder Haar, den wir täglich verlieren, auch dies hat er unter Kontrolle. Weil Jesus ist immer noch größer. Amen. Ich möchte mit uns beten. Aber Vater, wir danken dir für deine Liebe. Danke für deine Liebe, die du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir Zuversicht haben dürfen, wenn wir dein Kind sind. Weil all unsere Schuld, alles hast du hinweggenommen. Und wir dürfen mit Zuversicht nach vorne schauen und wissen, du bist heute da und wir werden einmal ewig bei dir sein. Du bist in uns, du kennst uns, ja, du kennst unsere täglichen Kämpfe. Du weißt, was wir auch in alles so durchmachen. Und wir wissen, all dies hast du unter Kontrolle. Herr, wir haben heute unterschiedliche Themen angeschaut und wir sehen, unsere Welt ändert sich. Wir haben das Gefühl, auch anhand von deinem Wort, dass wir in die letzte Epoche der Endzeit hineinkommen. Und so beten wir, mach uns fest in dir, Herr. Bewahre uns vom Bösen. Mach uns fest in dir, durch deinen Geist, der in uns wohnt, aber auch dadurch, dass wir dies wahrnehmen, was du uns gegeben hast, dein Wort, es zu studieren und zu erkennen, in einer ständigen Verbindung mit dir zu sein, durch Gebet, Herr. Aber auch dies, was du uns gegeben hast, da auf Erde, dein Leib, die Gemeinde. Und so beten wir, Herr, für die Gemeinde weltweit, dass wir uns zurücksinnen nach dies, was die einzige Wahrheit ist, dein Wort. Dass wir nicht auf die Welt blicken und uns fragen, was wollen sie hören, sondern auf die Welt blicken und uns diese Frage stellen, was müssen sie hören? Ja, Herr, sie brauchen dich. Und heute ist noch Gnadezeit, das wissen wir. Wir sind ja noch da. Es ist Gnadezeit und diese Botschaft soll erklingen in diese ganze Welt, da, wo du uns hineingesetzt hast. Gib uns Mut und Kraft, Herr, in aller Klarheit für diese Wahrheit zu stehen. Du, Jesus, hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Weg und Wahrheit und Leben wollen wir leben und verkündigen. Und wir beten, Herr, komme bald. Amen.